Menschen in der Zeit. Heute mit Reinhold Wirth, Unternehmer par excellence, 75 Jahre. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Professor Dr. Reinhold Wirth, heute Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrates der Wirth-Gruppe, wurde am 20. April 1935 in Öhringen geboren. 1949 trat er als erster Lehrling in die Schraubengroßhandlung seines Vaters in Künzelsau ein. Im Alter von 19 Jahren übernahm Reinhold Wirth nach dem frühen Tod des Vaters die Geschäftsleitung. Aus dem regionalen Geschäft baute Reinhold Wirth in den kommenden Jahrzehnten ein weltweit agierendes Handelsunternehmen auf. Heute ist die Wirth-Gruppe in 84 Ländern mit 85.000 Mitarbeitern tätig. Der Erfolg liegt vor allem an der charismatischen Persönlichkeit von Reinhold Wirth. Herr Professor Wirth, es freut mich und ich danke Ihnen sehr, dass ich Sie heute den Hörerinnen und Hörern von Radio Vatikan in einem Geburtstagsgespräch vorstellen darf. Allerdings stehen uns dazu nicht mehr als 15 Minuten zur Verfügung. Das ist wenig für eine bedeutende Persönlichkeit wie Reinhold Wirth. Wir müssen also ganz pragmatisch vorgehen und versuchen, wirklich nur die wichtigsten Eckpfeiler Ihres bisherigen Lebenslaufes, Sie sind eben 75 Jahre alt geworden, hervorzuheben. Dazu gehören weltweites Unternehmertum, ungewöhnlicher Einsatz für Bildung und Kultur, großzügiges Mäzenentum, die Bedeutung, die Sie der Familie und dem Glauben an Gott beimessen. Herr Wirth, Sie gehören der Neuapostolischen Kirche an, eine Familientradition, die Sie weitertragen. Sie sind also Christ, nicht aber Katholik. Sie sind vor Jahren wegen einer Steueraffäre auch in die negativen Schlagzeilen geraten. Auch dies wollen wir in dieser Sendung aus Chronistenpflicht nicht unerwähnt lassen. Und auch Sie sind, wie beinahe alle Menschen, auch von schweren Schicksalsschlägen nicht verschont geblieben. Herr Wirth, Sie sind von außen betrachtet jedenfalls ein vom Schicksal begnadeter, besonders begünstigter Mensch. Reich, berühmt, erfolgreich. Sehen Sie das auch so und wie gehen Sie damit um?
Wenn ich auf meine 75 Jahre zurückschaue, dann haben Sie in der Tat recht. Ich war in dieser ganzen Zeit 2 Tage im Krankenhaus. Ich hatte nie eine Operation. Bin eigentlich in den 60 Berufsjahren gerade 4 Arbeitstage krank gewesen. Ich habe das Glück, im 54. Jahr mit der gleichen Frau verheiratet zu sein. Und so darf ich sagen, ich bin sehr dankbar für mein Leben, wie es bis heute gelaufen ist, obwohl auch wir Schicksalsschläge hatten. Wir haben 3 Kinder. Ein Sohn ist geistig behindert durch einen Impfschaden. Das war ein großes, großes Drama und Unglück. Und dann habe ich eine Enkeltochter mit 9 Jahren durch einen Autounfall verloren. Also das hat auch negative Dinge gegeben.
Auf welchen Prinzipien beruht nun der weltweite Erfolg Ihres einst sehr bescheidenen Unternehmens?
In wenigen Worten gesagt, Schrauben sind nichts Besonderes. Und wenn Sie mit diesen Produkten zum anerkannten Weltmarktführer geworden sind, dann ist das nicht in erster Linie und ausschließlich in der Qualität der Produkte zu finden, sondern das hat auch zu tun mit der Führungskultur im Unternehmen, wie wir von der Geschäftsleitung mit den Mitarbeitern umgehen, wie wir die Leistung der Mitarbeiter sehen. Ich habe von allem Anfang an sehr viel mit Dank und Anerkennung gearbeitet, habe den Mitarbeitern meinen Respekt für die Leistung zum Ausdruck gebracht. Nach dem Grundsatz tue Recht und scheue niemand, eine gewisse Liberalität im Unternehmen gepflegt. Es soll, darf und muss jeder seine Meinung sagen. Dann habe ich auf Berechenbarkeit, Geradlinigkeit und Zuverlässigkeit nach innen zu den Mitarbeitern und auch in die Öffentlichkeit, zu den Kunden, zu den Lieferanten geachtet. Ich glaube, das hat insgesamt dann dazu geführt, dass sich das Unternehmen Würth einen guten Respekt erarbeitet hat und sehr anerkannt ist heute.
Ich könnte mir vorstellen, dass zu den wichtigsten Attributen, Erfolgsattributen wie Fleiß, Ausdauer, Zähigkeit und Energie auch die Fähigkeit gehört, die Menschen, ihre Angestellten, ihre Mitarbeiter zu begeistern.
Natürlich, das ist ja das große Thema Motivation der Mitarbeiter. Ich habe in meiner jahrzehntelangen Erfahrung gelernt, dass man Mitarbeiter sehr wohl motivieren kann und darf. Erstens durch Vorbild, zweitens durch Argumente und drittens natürlich auch durch Leistungsanreize. Wenn man eben das erreicht, dass die Menschen im Unternehmen nicht mehr nur und in erster Linie wegen des Geldes arbeiten, sondern einfach Spaß an der Freude finden, in diesem Unternehmen gemeinsam tätig zu sein, dann hat man gewonnen. Das ist ja nicht anders wie in einem Fußballclub oder vielleicht sogar bis in eine Kirche hinein, wenn eben die Führung, wenn die Leitung, wenn der Vereinsvorsitzende stimmt, dann funktioniert auch der Verein.
Was hat Sie bewogen, Kunst, Bildung und Weiterbildung, Sie sind ja auch Hochschulprofessor, nicht für sich privat oder als Geldanlage zu sammeln, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen?
Zum einen haben wir ja in der deutschen Verfassung, in unserem Grundgesetz, diesen Artikel 14, der die Sozialverpflichtung des Eigentums postuliert. Diesem Artikel fühle ich mich natürlich verbunden. Das ist die eine Seite, die mechanistische Seite. Die andere Seite ist natürlich die emotionale. Ich habe allzu oft ganz wunderbar erleben dürfen, dass das Sprichwort Freude, die man gibt, kehrt ins eigene Herz zurück, Gültigkeit hat. Ich habe die Kunstwerke meiner Sammlung ja zum großen Teil der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nicht außer Acht lassen darf und will ich natürlich den dritten Punkt, dass die öffentliche Präsentation von Kunst und Kultur auch einen guten Einfluss auf das Unternehmen Würth hat, weil wenn eben wir die Cappella Palatina mit restaurieren durften in Palermo im Normannenpalast und das in den Feuilletons der ganzen europäischen Presse wiedergegeben wird, dann kommt das auch am Ende dem Unternehmen zugute.
Nicht viele, aber der eine oder andere Hörer oder Hörerin würde es mir für übel nehmen, wenn ich Ihnen nicht die folgende Frage stellen würde. Stichwort Steuererklärung 2008. Keine leichte Stunde für Sie, kann ich mir vorstellen. Kann es sein, dass sich auch oder vor allem der Neid dahinter versteckt hat? So etwas wie Undank ist der Welten Lohn.
Ich kann nur so viel sagen. Dieses Steuerstrafverfahren ist abgeschlossen durch einen Strafbefehl. Ich habe in diesen 60 Berufsjahren mindestens 15 Betriebsprüfungen mitgemacht, die alle ohne einen Hauch von Disharmonie abgelaufen sind. Und wenn dann im Zusammenhang mit der 16. plötzlich 100 Ledernacken vor dem Haus stehen und den Betrieb auseinandernehmen, dann ist das schon sehr skurril. Ich kann eines sagen, auch im Angesicht des Vatikans, ich habe nie einen Cent Schwarzgeld gehabt, gar nie. Wenn ich irgendwo 200 Mark oder Euro oder Schweizer Franken Sitzungsgeld bekommen habe, dann habe ich die immer schön brav für meine Einkommensteuererklärung vom Steuerberater mit anmelden lassen, dass auch schön die Steuer aus diesen 200 Euro oder D-Mark bezahlt wird. Also insofern ist das eine Geschichte, die man mit einem Fragezeichen versehen kann, will ich mal sagen.
Es gibt irgendwo ein schönes Bild, das Sie zusammen mit Papst Johannes Paul II. Zeigt. Welchen Eindruck hatten Sie bei dieser Begegnung?
Ich bin zweimal dem damaligen Papst begegnet. Ich bin ja nicht Katholik, aber ich muss sagen, ich habe beide Begegnungen als sehr beeindruckend empfunden. Der Papst war für mich eine große Persönlichkeit in der Weltgeschichte, auch in der Weltpolitik, und er hat natürlich die katholische Kirche geprägt. Für mich persönlich war er eine respektheischende Persönlichkeit, die geradlinig war, die einfach beeindruckend war als Persönlichkeit, und diesen Eindruck nehme ich für mein ganzes Leben mit.
Hatten Sie schon mal eine Begegnung mit diesem Papst, mit dem heutigen Papst, Benedikt dem 16.?
Nein, hatte ich nicht.
Nicht. Würden Sie trotzdem uns sagen, was Sie über das bisherige Pontifikat dieses Papstes denken?
Gut, wenn Sie von außen in die katholische Kirche hineinschauen, können Sie natürlich kein vertieftes Urteil abgeben. Aber wenn Sie die Meinung eines Nicht-Katholiken hören wollen, dann stelle ich eben fest, dass der jetzige Papst die politische Linie seines Vorgängers fortsetzt, 1:1. Und dass eben die Kirche echt als traditionalistische Institution erscheint, die Schwierigkeiten hat, sich dem Wandel der Zeit ein klein wenig anzupassen.
Sie sind ja nicht Katholik, Sie gehören nicht der katholischen Kirche, sondern der neuapostolischen Kirche an. Würden Sie uns denn ganz kurz ein wenig erklären, um was es sich da handelt?
Ich bin neuapostolisch geboren, habe dieser Kirche mein ganzes Leben angehört, war in der Jugend sehr, sehr fast fanatisch erzogen worden. Das hat sich aber sehr gelegt. Ich bin heute eher Christ in erster Linie, gehe auch sonntags in die Kirche natürlich. Wir folgen eben dieser Erweckungsbewegung, die ja so in den 1850er, 1830er Jahren in Großbritannien sehr stark gewesen ist. Und von dort wurde ja diese Kirche aufgebaut, die heute doch einige 30, 40 Millionen Mitglieder hat in der Welt.
Sie sind in der Öffentlichkeit nicht nur als Konzernunternehmer, als Förderer der Wissenschaft und Forschung, als Kunstsammler und Mäzen, sondern auch als Lehrender und Hochschulprofessor präsent. Wie ist es denn dazu gekommen?
Die Hochschule kam dann eigentlich ein Ruf von der Universität Karlsruhe in Übereinstimmung mit der Landesregierung von Baden-Württemberg. Ich habe dann bei der Universität Karlsruhe das interfakultative Institut für Entrepreneurship aufgebaut, weil eben die Lehre sagte, wir brauchen für solch einen Lehrstuhl am allerbesten einen Praktiker, der nicht aus dem Lehrbuch doziert, sondern der einfach sein eigenes Leben vorstellt. Ich glaube, ich konnte da sehr viel bewirken in diesen 4 Jahren des Aufbaus dieses Instituts. Ich bin heute noch mit einigen meiner Studenten in gutem Kontakt und beobachte mit Freude, dass das, was ich gelehrt habe, sehr wohl Früchte trägt.
In der Bibel wird Reichtum, wie Sie ja wissen, nicht immer negativ dargestellt. Es gibt bei Matthäus natürlich aber auch andererseits die bekannte und berühmte Stelle, in der es heißt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Wie gehen Sie mit dieser Stelle um?
Ich würde diese Aussage in der Heiligen Schrift nicht in erster Linie mit der Menge von Geld, die ein Mensch hat, in Übereinstimmung bringen, sondern mit der geistigen Einstellung zum Geld. Und ich komme ja von ganz unten. Ich habe in meinen ersten Jahren noch, wenn ich auf die Reise ging, um Kunden zu besuchen, wenn ich mit dem Auto den Berg hinunterfuhr, den Motor ausgemacht, um ein bisschen Benzin zu sparen. Also ich weiß, was sparen heißt. Also das habe ich auch heute nicht vergessen, obwohl wir heute 2,7 Milliarden Euro Eigenmittel in der Bilanz stehen haben im Konzern. Insofern würde ich mir schon wünschen, dass ich vor diesem Nadelöhr bestehe, auch wenn da ein bisschen mehr Geld da ist. Aber wissen Sie, Ich versuche mit diesem Geld ja auch viele gemeinnützige Dinge zu tun zum einen. Und was ganz wichtig ist, es sind immerhin 58.000 Arbeitsplätze entstanden mit diesem Geld. Das ist ja kein Selbstzweck. Auch was noch weiter zuwächst, wird ja reinvestiert in den Betrieben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir in einigen Jahren auch mal 100.000 Mitarbeiter oder mehr beschäftigen. Und ich glaube, das ist dann auch ein Stück, dass dieses Geld gut investiert und eingesetzt ist und den Menschen und der Bürgerschaft der Gemeinnützigkeit dient.
Herr Wirth, wie lautet nun Ihr Schlusswort?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen ganz allgemein mehr Toleranz üben, dass die Menschen mehr Großzügigkeit zeigen, dass die Menschen in Bescheidenheit sich üben und dankbar sind für das, was sie haben, dass das nicht selbstverständlich ist. Also da, glaube ich, gehört auch eine gewisse Dankbarkeit gegenüber dem Schicksal, gegenüber dem Schöpfer, gegenüber Gott dazu.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Reinhold Wirth, Unternehmer par excellence, eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus. Musik